Advent. Die Adventszeit beginnt. Advent ist die Zeit der Erwartung. Wir schauen nach vorne. Wir sehnen uns nach etwas, was kommen wird. Es ist zum einen natürlich die Erwartung, dass Weihnachten bald kommt. Also ich glaube, das ist bei Kindern ganz besonders vorherrschend. Deshalb gibt es auch diese Adventskalender, die uns das alles so ein bisschen strukturieren im Dezember. Das Fest, an dem wir die Geburt von Jesus feiern. Das Fest, das steht für das Fundament unseres Glaubens, dass Gott nämlich selber Mensch wurde, um uns zu erlösen. Es ist aber auch die Erwartung auf etwas, was noch in der Zukunft liegt, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Und das Neue Testament, das ist ja voll von dieser Zusage oder diesen Zusagen, dass die Zwischenzeit, in der wir leben, ein Ende haben wird. Irgendwann. Irgendwann wird Jesus, der Herr der Herren, in Herrlichkeit zurück auf diese Erde kommen und sie verwandeln. Advent hat aber immer auch mit der Erwartung zu tun, dass unser eigenes Leben ja endlos ist und dass wir selber auch in irgendeiner Weise Jesus entgegengehen. Vor ein paar Monaten, da habe ich mich mal mit meiner Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch ein Dokument angelegt, das habe ich benannt mit Meine Beerdigung. Und habe einfach mal ein paar Stichworte zusammengetragen und aufgeschrieben, die mir dazu einfielen. Welche Lieder sollen zum Beispiel gesungen werden? Und als erstes fiel mir tatsächlich, wie soll ich dich empfangen ein? Also ich liebe ohnehin Advents- und Weihnachtslieder. Aber dieses Lied, das ist mir ganz besonders lieb. Vielleicht schon seit meiner Kindheit ist es eins meiner Lieblings-Adventslieder. Also nicht, dass ich den Text, der ja irgendwie so ein bisschen altertümlich klingt, immer schon vollständig verstanden hätte, aber dieses Lied, das drückt so eine Sehnsucht aus. Und diese Sehnsucht, die hat mich immer schon berührt. Wie soll ich dich empfangen? Ein Adventslied, was auf unterschiedlichen Melodien gesungen werden kann. Eine der bekanntesten ist die, die wir gerade gehört haben und die wir gleich auch singen werden. Es gab da im 17. Jahrhundert einmal ein sehr kreatives Gespann an der Nikolaikirche in Berlin. Paul Gerhardt war Pfarrer und Johann Krüger war Kantor, Musiker. Paul Gerhardt schrieb Texte und Johann Krüger vertonte sie. Sie waren eigentlich eines der erfolgreichsten Liedermacher-Duos in der Kirchengeschichte. Und die haben uns Lieder hinterlassen, die wir auch 400 Jahre später noch gut singen können und die zu Herzen gehen. Viele andere Lieder der damaligen Zeit, die kennen wir alle gar nicht mehr. Und so wird es auch vielen Liedern gehen, die wir heute singen. Ich bin gespannt, welche von den Liedern, die in diesem Jahrhundert getextet und komponiert wurden, welche da tragen und welche bleiben werden. Paul Gerhardt machte das Johann Krüger nicht schwer mit dem Vertonen, weil er schrieb gute Texte. Texte, die fließen natürlich und die von kraftvollen Bildern leben. Paul Gerhardts Lieder hatten oft 10 oder mehr Strophen. Lange Lieder waren das. Und Johann Krüger, der machte es der Gemeinde nicht schwer mitzusingen. Was er komponierte, das waren keine Vortragslieder, die nur ausgebildete Sänger singen konnten, sondern das waren Mitsinglieder. Die Reformationszeit, die lag ungefähr 100 Jahre zurück. Und der Musikgeschmack, der änderte sich. Die Lieder von Luther zum Beispiel, die klingen noch mittelalterlich. Aber Johann Krüger, der komponierte richtige Singalongs. Die Melodie von Wie soll ich dich empfangen, die hat im ersten Teil nur den Tonumfang einer Quinte, also 5 Töne. Und die wandert dann in kleinen Schritten nach oben und wieder zurück. Na 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 na. Ganz einfach. Und dann kommt der Moment, wo Jesus direkt angesprochen wird und dann springt die Melodie auf einmal hoch zu einer Quarte. O Jesu, Jesus setze. Und wenn man solche Marker hat, dann lässt das natürlich aufhorchen. Dann heißt das, jetzt kommt was Wichtiges. Jesu, Jesu, setze mir die Fackel bei. Auch Johann Sebastian Bach hat diesen Text nochmal in seinem Weihnachtsoratorium 80 Jahre später vertont. Hat ihm eine ganz andere Melodie gegeben. Und nach ihm noch andere, beziehungsweise dieser Text wurde auch auf anderen Melodien gesungen. So hat man das eine Zeit lang gemacht. Paul Gerhardt, der lebte in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Der 30-jährige Krieg, der tobte in Europa. Von 1618 bis 1648 ging das. Es war der Krieg mit den meisten Zerstörungen und den meisten Opfern in Europa in der Geschichte. Man geht von 8 Millionen Kriegsopfern aus. In manchen Gegenden überlebten nur 30-50% der Bevölkerung. Das ist nicht mehr so sehr im kollektiven Gedächtnis, aber das waren 30 Jahre, in denen sich unser Kontinent fast selbst zerlegt hat. Ein so großflächiger und so andauernder, so langer Krieg, der hat natürlich viele Folgen, viele negative Folgen. Teuerung, Inflation, Hungersnöte, Ausbruch von Krankheiten. Paul Gerhardt hat das alles erlebt. Überfälle von Soldaten, Brandschatzungen und auch der Ausbruch der Pest. Paul Gerhardt lebte so im heutigen Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. Und also so Mitteldeutschland, ne? Und dort findet man auch immer tatsächlich noch Spuren von diesem 30-jährigen Krieg. Wir haben dort ein paar Mal Urlaub gemacht und wir konnten dann immer so kleine Zeugnisse von diesem Krieg auch noch finden. Aber auch persönlich und familiär hat er viel Leid erlebt. Paul Gerhardt verlor mit 12 Jahren seinen Vater und mit 14 seine Mutter. Und später starben 4 von seinen 5 Kindern im frühen Alter. Und als ob das nicht noch genug gewesen wäre, es gab dann auch noch kirchliche Streitigkeiten zwischen den Lutheranern und den Calvinisten und Paul Gerhardt geriet dazwischen die Fronten und er wurde auch arbeitslos, musste seine Arbeitsstelle wechseln, wurde entlassen. Da war viel, viel Not. Aber in all dem hielt er an seinem Glauben an Jesus Christus fest. Und das gab ihm Halt, das gab ihm Mut, das gab ihm Stärke. Und das bringt mitten in diesem Chaos des 17. Jahrhunderts auch Freude in sein Leben. Er hat ja zum Beispiel auch dieses Lied gedichtet, Geh aus mein Herz und suche Freude. Wie jemand in dieser Zeit so ein Lied schreiben kann, das finde ich Wahnsinn. Aber zurück zum Adventslied, wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Was für einen Empfang soll ich dir bereiten? Das ist ja immer so die Frage, wenn man einen wichtigen Gast erwartet. Einen Ehrengast vielleicht. Jemand, der weit gereist ist, um mich zu besuchen. Oder jemand, an den ich hohe Erwartungen habe. Oder jemanden, der nicht nur von mir hoch verehrt wird, sondern den alle Welt bewundert und herbeisehnt. Was sage ich denn da zur Begrüßung? Wie verhalte ich mich angemessen? Wir singen mal die erste Strophe des Liedes. Es ist also Jesus, dem ich den Empfang bereiten will. Und weil ich erstmal nicht so richtig weiß, wie ich das anfangen soll, bitte ich Jesus selbst, mir zu helfen, ihn angemessen zu empfangen. Jesus, setze mir selbst die Fackel bei. Also Jesus, lass mich erkennen, lass mir ein Licht aufgehen, damit ich weiß, was dich erfreut und was dir gefällt. Bei Fackel, da klingt aber noch was anderes an. Das ist dieses adventliche Gleichnis, was Jesus erzählt. Wir haben das letzten Sonntag ausführlich gehört. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme und das Reich Gottes in seiner Vollkommenheit anbricht, dann wird das sein wie ein Hochzeitsfest. Und der Bräutigam wird erwartet. Die Brautjungfern haben die Aufgabe, ihn schon vor den Toren der Stadt zu begrüßen und willkommen zu heißen. Aber die Ankunft verzögert sich, es wird Nacht. Und dann auf einmal der Ruf, der Bräutigam kommt, nehmt ihn in Empfang. Die Brautjungfern raffen ihre Röcke, jede entzündet eine Fackel, um beim Dunkeln sehen zu können. Aber dann offenbart sich das Malheur. Bei der Hälfte der Mädchen brennt die Fackel nicht. Sie sind nicht gut vorbereitet. Jetzt ist es zu spät, sie bekommen nicht mehr rechtzeitig Lampenöl, um bei der Hochzeit dabei zu sein. Diese Bitte, Jesus, setze mir die Fackel bei, ist also die Bitte, Jesus, mach mich wach, hellwach, dass ich jederzeit bereit bin, dir entgegenzugehen, wenn du wiederkommst. Lass mich dann nicht mit unnützem Zeug beschäftigt sein oder mich nur um mich selber drehen, sondern richte meinen Sinn jederzeit auf dich. Oder in einem anderen Bild, lass meinen Kompass funktionieren, norde mich ein, Jesus. Nach dieser ersten Idee, Jesus selbst zu bitten, mir beim Empfang von ihm zu helfen, da kommt eine zweite Idee dazu. Und die lautet, wir schauen mal in der Bibel, wie Jesus empfangen wurde, damals bei seinem ersten Kommen. Vielleicht hilft uns das ja. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Zion ist ein anderer Ausdruck für Jerusalem. Paul Gerhard erinnert also an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Das war ein würdevoller Empfang. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt ein und die Menschen jubeln ihm zu. Es wird ihm quasi ein roter Teppich ausgerollt. Aber jetzt weiß der Liederdichter auch schon, ja, die haben damals Palmzweige hingestreut und ihre Kleider sogar ausgebreitet. Die haben Jesus einen roten Teppich gemacht, aber ein paar Tage später haben sie schon gerufen, kreuzige ihn. Auf Äußerlichkeiten und Begeisterung und Emotionen kann man sich nicht verlassen. Das Herz muss wirklich dabei sein. Und deshalb textet Paul Gerhard, ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Die Palmen werden also zu Psalmen. Schönes Wortspiel. Da ist Paul Gerhard ein Meister da drin. Paul Gerhard sagt also, ich will mit Singen, mit Lobliedern, ein anderes Wort für Psalmen, so will ich Jesus empfangen, indem ich Loblieder für ihn singe. Und das entspricht so ganz der Glaubenspraxis seiner Zeit. Den Glauben kann man nicht nur intellektuell erfassen, sondern man muss ihn verleiblichen, man muss ihn spüren, man muss ihn sinnlich vollziehen, auch durch Singen, das wusste Paul Gerhard. Eine Epoche früher, so in Luthers Zeiten, gibt es fast nur Wir-Lieder. Wir, ein feste Burg ist unser Gott. Aber dann, zu Paul Gerhards Zeiten, da geht es auf einmal auch um das Persönliche. Da schreibt er Lieder, die man zu echt persönlichen Gebeten machen kann. Lieder, die eben auch den eigenen Sinn ermuntern. Also Lieder, die uns hochziehen, statt niederdrücken. Ich finde das schon eine seltsame Formulierung. Ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Also logisch wäre eher für mich, ich will dich in selbstgemachten Liedern loben. So würde ich das sagen. Weil Lobpreis geschieht doch zur Ehre Gottes, oder? Aber Paul Gerhard, der wusste schon, Lobpreis dient auch der Selbstermunterung. Ermuntern meinen Sinn. Loben zieht nach oben. Wenn man down ist, wenn man Kummer hat, dann kann man natürlich ein Klagelied anstimmen. Aber an einem Tag, einem anderen Tag hilft das vielleicht mehr, wenn man ein Loblied anstimmt. Gerade in der Niedergeschlagenheit. Das erzählt diese zweite Strophe. So empfange ich Jesus. Mit einer Herzensverbindung, in engem Austausch mit ihm. In der dritten und vierten Strophe erzählt Paul Gerhard, was er mit Jesus erlebt hat. In diesen beiden Strophen, da spürt man das Erleben der Menschen in dieser grausamen Zeit der ersten Hälfte vom 17. Jahrhundert. Wenn der Hunger quält, wenn die Heimat verloren ist, wenn Haus und Hof zerstört sind, wenn die Söhne an der Front gefallen sind, wenn alle Lebenspläne aufgegeben werden müssen, was bleibt dann noch? Ich gehöre zu einer Generation in unserem Land, die keinen Hunger und keinen Krieg erlebt hat, sondern der es immer nur gut ging. Und ich habe mich gefragt, darf ich diese Strophen überhaupt mitsingen? Was sind schon meine Zipperlein, meine Tiefschläge, meine Ängste gegen die existenzielle Wucht der Zerstörung, die Menschen in Kriegssituationen erleben, in der Ukraine, im Sudan, im Nahen Osten? Auf der anderen Seite, ich glaube, dass Jesus jedem gelebten Leben tief begegnen möchte. Wer seelisch tief betrübt ist und körperlich erschöpft, dem reicht Jesus die Hand. Und er bringt neue Freude und neue Zuversicht. Wer in schweren Banden lag, also wer hilflos war und abhängig von Menschen oder Dingen oder gefesselt von Niedergeschlagenheit, der darf die befreiende Kraft von Jesus wirklich erleben. Wer in Spott und Schanden stand, wer also von anderen nur verächtlich angesehen wird oder sich minderwertig fühlt oder wer in der Schule gemobbt wird, der wird von Jesus hochgehoben. Jesus gibt dir die Ehre wieder, die du als Ebenbild Gottes hast. Und dein Lohn ist unvergänglich, ewige Gemeinschaft mit Gott. Ganz anders als irdischer Reichtum, den kann man schnell verlieren. Die fünfte Strophe, die ist dann ein großer Dank an Jesus. Warum tut er das alles für mich? Warum steigt er überhaupt aus der Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, zu uns herab? Ja, deshalb will ich dich umfangen, Jesus. Weil du aus lauter Liebe zu den Menschen gekommen bist, um sie aus ihrer Verlorenheit zu retten. Nichts als Liebe hat dich getrieben. Und deshalb will ich dich auch liebend empfangen. Du hast mir Zuversicht gegeben, als ich nicht mehr weiter wusste. Du warst mir im tiefsten Leid nah. Und die Verbindung mit diesem Jesus ist das, was uns am Leben hält, wenn uns auch Schlimmes passiert und wenn wir nicht mehr weiter wissen. Jetzt haben wir fast die Hälfte des Liedes geschafft. Und jetzt wechselt die Perspektive und die Sprechrichtung. Bisher war das ein Gebet an Jesus selbst gerichtet. Und die nächsten fünf Strophen, die singt die Gemeinde, so ist das geplant irgendwie so in dem Mindset von Jörn Krüger, die singt die Gemeinde einander als Zuspruch und Ermutigung zu. Und das wollen wir jetzt auch mal machen. Wir stehen auf und ihr seid die eine Hälfte, ihr singt die geraden Strophen, Strophe 6 und 8. Und ihr seid die andere Hälfte und ihr singt Strophe 7 und 9. Und steht doch mal bitte auf, alle, die es können, und wendet euch ein bisschen einander zu. Also nicht nur nach vorne gucken. Viele werden das Lied wahrscheinlich sogar auswendig können. Und singt es einander zu. Das tut richtig gut. Das ist Ermutigung und Zuspruch. Was haben wir einander dazu gesungen? Seid unverzagt. Die Hilfe, die Jesus dir auch in deinen persönlichen Fragen und Nöten geben möchte, die ist viel näher, als du denkst. Nur die Tür aufmachen, ihn reinlassen. Er ist schon da. Und trotzdem können wir das nicht erzwingen. Gott ist unverfügbar, haben wir gesungen. Wir können die Hilfe Gottes und Gebetserhörungen nicht methodisch erwirken. Gott handelt immer noch souverän. Und wir sind Empfangene. Aber ihr dürft immer wissen, dass Hilfe nahe ist. Auch dann, wenn Schuld quält. Schuld musst du weder leugnen, noch kannst du sie selber wieder gut machen. Sie wird bedeckt von Jesus. Er hat die Lösung dafür. Die letzte Strophe, die nimmt uns dann nochmal mit an das Ende der Zeit und in den Beginn der neuen Zeit. Gerechtigkeit wird in Macht auf den Thron gesetzt und jeder Schmerz wird geheilt. Wie empfangen wir Jesus also angemessen? Paul Gerhard hat uns so einige Ideen gegeben. Was spricht dich an? Wie willst du Jesus in dieser Adventszeit empfangen?